zu unserem Thema heute Abend, zwei Bibelworte aus dem Markus-Evangelium. Zunächst ein Wort gegen die falschen dämonischen Wunder, Markus 13, Vers 22. Es werden sich erheben falsche Christi und falsche Propheten, die dämonische Zeichen und Wunder tun. Und aus dem gleichen Evangelium ein Wort über die biblischen Wunder, Markus 16, Vers 17 und 18. Die Zeichen, die da folgen denen, die da glauben, sind die, in meinem Namen werden sie auf die Kranken die Hände legen und es wird besser mit ihnen werden. Zunächst bitte ich um Ihr Verständnis, dass ich meine Jacke ausziehe. Mir ist es hier viel zu warm. Sie bringen alle viel zu viel Energie mit. Wir haben heute Abend ein sehr umfangreiches Thema. Und mir ist es Angst, wie ich das zeitlich bewältigen soll. Das Problem der außermedizinischen Heilung. Ich will eingangs erwähnen, dass ich die medizinische Wissenschaft sehr hoch einschätze. Ich will auch andererseits bekennen, dass ich gläubige Männer kennengelernt habe. Ja, ich habe sogar welche in meinem Freundeskreis und Rundbriefkreis, die Heilpraktiker sind. Natürlich herrscht auf diesem ganzen Gebiet der außermedizinischen Heilung oft eine große Unkenntnis, eine Verwirrung. Deshalb will ich versuchen, wenigstens stichwortartig dieses Gebiet heute Abend anzugehen. Wir fangen mit dem Negativen an und hören mit dem Positiven auf. Das heißt, das erste Kapitel geht über die dämonischen Heilungen. Das gibt es leider auch. Ich las in einem englischen Buch, das auch ins Deutsche übersetzt worden ist, I believe in miracles, ich glaube an Wunder, folgenden Satz: Alle Heilungen sind von Gott. Diesen Satz unterstreiche ich nicht. Es sei denn, wir sagen, alle echten Heilungen ist ein Geschenk Gottes. Dann sage ich ja dazu. Es gibt aber auch Heilungen durch dämonische Kräfte. Und hier geht es nach der Regel, Satan gibt eine Hilfe für den Leib um den Preis der Seele. Zunächst gebe ich Ihnen einige Bibelstellen, die im Neuen Testament über dämonische Wunder aussagen. In der griechischen Sprache, also im Grundtext des Neuen Testamentes, werden die Worte gebraucht, Terata Kaisemaia. Zeichen und Wunder. Wir finden die Erwähnung der dämonischen Wunder in Matthäus 24, Vers 24, in Markus 13, 22, in 2. Thessalonicher 2, Vers 8 und 9, dann in Offenbarung 13, Vers 13 und Offenbarung 16, Vers 14. Das sind fünf Stellen, die von dämonischen Zeichen, dämonischen Wundern, dämonischen Heilungen sprechen. Ich will nun Formen der dämonischen Heilung nennen. obwohl ich sie im Einzelnen nicht alle durchsprechen kann. Es gibt spiritistische Heilungen, die etwa vorgenommen werden durch ein spiritistisches Medium. Ich selbst nahm nie an einer spiritistischen Sitzung teil, ich werde es auch nie tun, aber ich habe Beichten von Menschen, die Spiritisten waren. In London, in England, war ein spiritistisches Medium bei mir, ein Mann, der 18 Jahre lang als Medium Zeichen und Wunder vollbrachte. Er konnte in der Gegenwart eines kranken Menschen sich für einige Sekunden in Trance versetzen, die Krankheit erkennen und dem kranken Menschen einen Heilungsimpuls geben. Das ist eine sogenannte spiritistische Trance-Heilung. Das hat es auch in Deutschland gegeben, oder gibt es vielleicht heute noch. In Südbaden hatten wir zwei Heiler, die auf die gleiche Art und Weise heilten. Sie nennen sich einfach die Schläfer, weil sie in der spiritistischen Trance die Krankheit erkennen und beeinflussen. Dass das dämonische Heilungen sind und dämonische Diagnosen, sieht man daran, dass sie durch gläubige Christen gestört werden. Eine Frau aus Freiburg, die bei mir in der Seelsorge war, besuchte einen solchen Tranceheiler, weil sie nicht wusste, mit welchen Kräften dieser Mann arbeitet. Und sie saß betend im Wartezimmer. Auf einmal kam dieser Tranceheiler aus dem Sprechzimmer in das Wartezimmer gerannt und fauchte sie zornig an. Du alte Kuh, mach, dass du heimkommst. Mit dir kann ich nichts anfangen. Dann war sie kuriert. Das Gebet dieser gläubigen Christin hat den Mann in seiner spiritistischen Praxis gestört. Ich habe genug solcher Beispiele, aber ich muss mich heute Abend hart beschränken. Zu den dämonischen Heilungen gehören auch die fetischistischen Heilungen. Die finden wir nicht nur in Afrika oder Südamerika, sondern auch in Deutschland. Ich gebe ein Beispiel. Es war in Liberia ein Zauberer, und zwar sogar der höchste des Landes, der sogenannte Country Devil, der Landesteufel, kam in die Seelsorge und sagte, ich möchte zu Christus kommen. Für mich war das größte Wunder, das ich je mit einem Zauberer erlebte, dass der Country Devil, der Landesteufel, sagt, ich will vor Christus kapitulieren. Dann hat der Mann gebeichtet, alle seine Schandtaten und was er getrieben hat. Er hat auch durch Fetischismus geheilt. Und zwar nahm er gewöhnlich drei große Samen irgendeiner Pinienform, die dort in Liberia wächst. Er hat die drei Samen dem Teufel geweiht und dann einem Hilfesuchenden ausgehändigt. Die mussten dann ein Loch bohren durch diese drei Samenkörner, einen Faden durchziehen und diese drei Samenkörner am Hals als Amulett tragen, und die wurden tatsächlich gesund mit der Hilfe des Teufels. Der Zauberer hat das auch eindeutig erklärt, dass er in der Kraft des Teufels Menschen heilen konnte. Wenn solche Zauberer Jesus annehmen, dann verlieren sie ihre Heilungskraft. Das wäre ein Beispiel einer fetischistischen Heilung. In ähnlicher Weise ist auch die psychometrische Heilung. Der psychometrische Heiler muss einen Gegenstand des Kranken haben, dann konzentriert er sich auf den Gegenstand, kann die Krankheit erkennen und gleichzeitig dem Patienten einen Heilungsimpuls vermitteln. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus einem Pfarrhaus in Frankreich, ohne Namen. Ich habe die Erlaubnis, das Beispiel zu veröffentlichen. Ich sprach in einer französischen Gemeinde, wohnte 8 Tage im Pfarrhaus. Da kam die Pfarrfrau in die Seelsorge. Die Pfarrfrau litt unter Depressionen. Und wir hatten einige Gespräche, um den Hintergrund der Depressionen zu finden. Verstehen Sie mich nicht falsch. Es gibt viele Formen der Depressionen, vielleicht etwa 20, und eine Form unter den 20 hat einen okkulten Hintergrund. Und so war es bei dieser Pfarrfrau. Wir kamen schließlich auf folgende Geschichte. Als ihr Junge, der in der Zeit meines Besuches schon 18 Jahre alt war, noch ein kleines Kind war von 6 oder 8 Monaten, hatte das Kind ein hohes Fieber, 40 und mehr. Und die Pfarrfrau war in großer Angst, das Kind zu verlieren. Eines Morgens kam ein Gemeindeglied, ein Mann der Gemeinde, und sagte ihr: Frau Pfarrer, ich habe gehört, dass Ihr Kind krank ist. Ich kann Ihrem Kind helfen. Wieso können Sie meinem Kind helfen? Sie haben doch nicht Medizin studiert. Sind Sie Heilpraktiker? Nein. Ich habe eine Gabe überkommen von meinem Vater und der von seinem Vater. Ich kann Ihrem Kind helfen. Ich brauche dazu einen Gegenstand des Kindes. Geben Sie mir ein kleines Hemdchen oder irgendetwas, was das Kind auf dem Leib getragen hat, nicht gewaschen. Es soll also ungewaschen sein. Die Pfarrfrau weigerte sich zunächst. Und dann sagte der Mann: Ich kann Ihrem Kind helfen, ich habe die Kraft dazu. Wenn Ihr Kind stirbt, sind Sie schuld. Wenn eine Mutter in Angst ist, dann ist manchmal eine Mutter auch zu außergewöhnlichen Dingen bereit, und sie gab diesem Mann ein Händchen des Kindes und es wurde tatsächlich am nächsten Tag besser. Das Kind wuchs heran, aber die Mutter hatte von dieser Zeit an Hemmungen zu beten und die Bibel zu lesen. In ihrem Glaubensleben hatte sich irgendetwas verändert. Und als das Kind heranwuchs, hatte das Kind merkwürdige Eigenarten. Noch als 18-jähriger Gymnasiast konnte er von der Schule heimkommen, sich zur Wand stellen und eine Stunde lang mit dem Kopf an die Wand stoßen. Und kein Mensch konnte ihm das austreiben. Also ein blödsinniges Verhalten, obwohl er in der Schule gut mitkam. Er war nicht geisteskrank, irgendein Tick. Ich habe der Pfarrfrau gesagt, das ist sehr wohl möglich, dass die Eigenart des Sohnes und ihre eigenen Depressionen damit zusammenhängen, dass sie einen dämonischen Heiler zu Willen war und ihm sozusagen die Heilung des Kindes anvertraut hat. Das ist eine psychometrische Heilung. Es gibt noch viele Formen, aber ich habe nicht die Zeit dazu, alles auszubreiten. was mir auch jetzt in diesen Tagen hier in Ihrer Stadt wieder begegnet ist, wie vor 2 Jahren, sind die sogenannten Besprechungsheilungen, sei es durch schwarze Magie, sei es durch weiße Magie. Schwarze Magie geschieht mit in der Anrufung des Teufels, weiße Magie unter Missbrauch der 3 höchsten Namen. Weiße Magie ist irreführend. Es gibt Menschen, die glauben, es müsse sich um ein biblisches Gebet handeln, weil manchmal ein Bibelspruch gebraucht wird, die 3 höchsten Namen dazu. Normalerweise wickelt sich eine weißmagische Heilung in folgender Weise ab. Zunächst einmal muss der weißmagische Heiler eine mediale oder gar dämonische Kraft haben. Dann benutzen sowohl die weißmagischen wie die schwarzmagischen Heiler gewöhnlich einen Spruch aus dem 6. und 7. Buch Moses. Wer es nicht weiß, dem sei es gesagt, das 6. und 7. Buch Moses hat mit den biblischen Büchern Moses nichts zu tun. Das 6. und 7. Buch sind Zauberbücher. Es gibt inzwischen 13 Bücher Moses, das sind alles Zauberbücher. Man hat geglaubt, Moses sei ein großer Zauberer gewesen, deshalb hat man diesen Büchern den Namen Moses gegeben. Das ist eine Irreführung der Christen. Die weißmagischen Heiler und die schwarzmagischen nehmen einen Spruch aus diesem schrecklichen 6. und 7. Buch Moses. Manchmal fügen sie ein echtes Bibelwort dazu, dann ist es weiße Magie, nennen die 3 höchsten Namen und sie erzielen damit Heilerfolge. Diese Heilerfolge werden teuer bezahlt, nicht finanziell, sondern mit seelischen Störungen aller Art. Zunächst wird das Glaubensleben belastet, auch der Charakter verändert sich, es entstehen oft seelische Erkrankungen und in solchen Familien, wo das Jahrzehnte und durch Generationen betrieben wird, entstehen auch Geisteskrankheiten. Auch das darf nicht missverstanden werden. Die Zaubereisünden sind nicht eine direkte Ursache der Geisteskrankheiten. Aber es ist ein Raum, das Milieu, die Atmosphäre, in der Geisteskrankheiten sich besser entwickeln als in anderen Familien. Lassen Sie mich das Gebiet der dämonischen Heilung abschließen. Ich spreche nicht gern darüber, obwohl das Besprechen, das Heilen durch Besprechen in der ganzen Welt praktiziert wird. Bei uns in Deutschland, in Schleswig-Holstein, in der Lüneburger Heide oder im Fichtelgebirge, im Bayerischen Wald, bei uns im Süden, im Schwarzwald, überall findet man das. Überall. Ich habe noch keinen Ort gefunden, wo das Besprechen nicht praktiziert wird. Und in der Seelsorge bei Evangelisationen kann man das jeden Tag hören. Und das gibt Belastungen für das Glaubensleben, für das Seelenleben, für die Familie. Und schwere Belastungen gehen manchmal bis in das 3. und 4. Glied. Hier erfüllt sich das 1. Gebot, der Daheimsuch der Väter Missetat an den Kindern, bis in das 3. und 4. Glied derer, die mich hassen. Wir gehen zum 2. Gebiet. Da wird die Frage, das Problem viel komplizierter. Außer medizinische Heilungen auf menschlicher Ebene, also weder dämonisch noch göttlich. Ich muss sagen, mehr oder weniger menschliche Ebene. Es gibt viele Formen, derartige Heilungen auf dieser Stufe 2. Es gibt Suggestionen, Autosuggestionen, Heilungsmeditationen, religiöse Suggestionen, Mentalsuggestionen, auch das autogene Training gehört hierher, dann der natürliche Heilmagnetismus, vielleicht auch eine natürliche Magnetopathie. Hierher gehört auch das Problem der Irisdiagnose, der Akupunktur. Hierher gehört auch die von Fachärzten geübte Hypnose, die allerdings sehr umstritten ist. Sie sehen ein Riesengebiet. Ich weiß nicht, wo anfangen und wo aufhören. Aber selbst unsere gläubigen Ärzte sind in manchen Punkten sich nicht klar darüber, wie sie solche Heilmethoden beurteilen sollen. Ein kurzes Wort zur Hypnose. Es gibt eine okkulte Hypnose, die in jeder Form gefährlich ist, und die zur Stufe 1 gehört. Es gibt aber auch eine Hypnose, die von Fachärzten praktiziert wird, sei es zur Diagnose, sei es zur Therapie. Aber selbst unter Ärzten wird die Frage diskutiert, ob die Hypnose Diagnosen und die Hypnose Therapie berechtigt ist oder nicht. Es gibt gläubige Ärzte, wie zum Beispiel Dr. Paul Tournier in Genf, der berühmteste Psychiater der Schweiz. Er lehnt die Hypnose in jeder Form ab. Es gibt auch Ärzte, die sagen, wir lassen die Hypnose stehen, aber nur zur Diagnose, nicht zur Therapie. Und wir haben christliche Ärzte, die verwenden die Hypnose in jeder Form und sagen, sie haben die Freiheit dazu. Ich selbst will Ihnen meine Meinung nicht aufzwingen. Sie müssen sich selber Ihre Meinung bilden. Aufgrund der Beispiele, die mir in der Seelsorge gegeben worden sind, will ich persönlich mit Hypnosenheilungen nichts zu tun haben. Ich habe sehr viele Beispiele mit negativen Auswirkungen. Darum fürchte ich dieses Gebiet. Wenn andere eine andere Meinung haben, dann bleibt es ihnen überlassen. Könnte man nicht draußen diese Mopedfahrer abstellen? Neuerdings sollen sie ja bestraft werden mit 40 Mark. Ich habe schon oft erlebt bei Gottesdiensten, dass sie um die Kirche rumrasen, dass man in der Kirche überhaupt kein Wort mehr versteht. Gehen wir zu einem anderen Kapitel, das angekündigt worden ist, ohne meine Schuld. Ich muss ja hier bei Ihnen in Herr Bonner einen fremden Fahrplan marschieren, was ich gar nicht gern tue. Also ein kurzes Wort zur Iris-Diagnose. Ich kann nicht mein ganzes Material ausbreiten. In der medizinischen Wissenschaft gibt es eine sogenannte Augenhintergrundsdiagnose, die vollauf berechtigt ist. Darum geht es heute Abend nicht. Die eigentliche Irisdiagnose geht auf einen Ungar zurück, Bregelli. Er teilte das menschliche Auge ein in Sektoren und in konzentrische Ringe und sagt, jedes Organ oder jede Organveränderung zeichnet sich in der Iris des menschlichen Auges ab. Ich sprach auch mit Heilpraktikern darüber. Ich kenne auch gläubige Ärzte, die zusätzlich die Iris-Diagnose diagnostisch verwenden. Ich will eines sagen, solange der Iris-Diagnostiker keine okkulten und medialen Kräfte zum Einsatz bringt, habe ich nichts gegen die Iris-Diagnose einzuwenden. Über ihren medizinischen Wert lässt sich streiten. Und ich weiß, dass die meisten Schulmediziner die Iris-Diagnose ablehnen. Es gibt allerdings auch Ärzte, die die Iris-Diagnose zusätzlich verwenden. Ich muss meinen Satz wiederholen. Solange der Iris-Diagnostiker nicht okkult, nicht medial arbeitet, habe ich nichts gegen diese Methode. Es gibt aber leider unter den Iris-Diagnostikern auch solche, die okkult und medial arbeiten und die bringen ihre Patienten unter Belastungen. Es gibt auch Iris-Diagnostiker, die medial und okkult belastet sind, ohne dass sie es wissen. Das gibt es allerdings auch bei den normalen Ärzten. Das gibt es bei allen Menschen, das gibt es auch sogar bei Seelsorgern, dass sie unter okkulten Belastungen stehen und es nicht wissen. Mir fällt in diesem Moment ein Beispiel ein. Es ist ja bei meinen Vorträgen so, dass ich oft darum bete, Herr Jesus, gib mir die Beispiele, die ich bringen soll. Und nimm mir die Beispiele weg, die ich nicht bringen soll. Ich richte mich nicht immer nach meinen Vorbereitungen. Ich habe ja hier auch nichts liegen. Ich muss mich einfach darauf verlassen, dass der Herr Jesus mir das gibt, was der eine oder andere Zuhörer gerade braucht. Ich hatte vor einigen Jahren ein seelsorgerliches Gespräch mit einem deutschen Evangelisten, der schon 25 Jahre lang evangelisierte. Natürlich darf ich keinen Namen nennen. Und da sagt dieser Mann, er habe mein Buch gelesen, Seelsorge und Okkultismus. Da seien ihm die Augen aufgegangen für gewisse Dinge in seinem Leben. Er sagt, er habe oft Anfechtungen gehabt zu Depressionen, hatte oft keine Lust und keine Kraft zum Beten und zum Bibellesen. Oft war sein Verkündigungsdienst belastet. Und er wisse nun warum. Nachdem er mein Buch gelesen hatte, Seelsorge, Okkultismus, fragte er seine Mutter, die noch lebte, ist in unserer Familie irgendetwas derartiges getrieben worden? Nun, zunächst hat die Mutter abgelehnt, aber schließlich kam Folgendes heraus, als dieser Evangelist ein kleiner Junge war, da hat die Mutter ihn besprechen lassen. Er wusste das gar nicht und war belastet. Stand schon 25 Jahre im Verkündigungsdienst und war ein belastender Evangelist. Er hat dann eine Lebensbeichte abgelegt, hat Buße getan, sein Leben neu Christus ausgeliefert. Und ein paar Monate später schrieb er mir zurück, die ganzen Belastungen, die er vorher empfunden hatte, seien weg. Das hatte Herr Jesus getan, nicht ich. Sie sehen an diesem Beispiel, man kann belastet sein und weiß es nicht. Es gibt belastete Ärzte, belastete Heilpraktiker, belastete Pfarrer, belastete Missionare, belastete Evangelisten, belastete Kirchenälteste und sie wissen es nicht. Schleppen Bande und Belastungen mit sich herum, haben keine Ahnung, wo das herkommt. Wenn man dann manches Mal in der Familiengeschichte nachbohrt, dann macht man interessante Entdeckungen. Manchmal auch nicht. Es kann vorkommen, dass die Eltern alle tot sind, man kann nicht mehr nachfragen, aber die Belastungen sind so eindeutig, dass man von den Belastungen auf die Ursachen schließen kann. Lassen wir das Gebiet der Iris-Diagnose. Sie sollten sich nur den einen Satz merken. Wenn der Iris-Diagnostiker medial oder okkult veranlagt ist, dann ist die Iris-Diagnose gefährlich. Ist der Iris-Diagnostiker weder okkult noch medial, dann ist die Iris-Diagnose harmlos. Über den medizinischen Wert habe ich nichts auszusagen. Da sollen die Mediziner sich darüber streiten, bis sie die Wahrheit entdecken und finden. Viel problematischer ist dann das Gebiet der Akupunktur. Was ich über die Akupunktur weiß, habe ich wesentlich in Ostasien gesammelt. Die Ostasiaten wissen über die Akupunktur mehr als die westliche Welt. Bevor wir aber nach Ostasien gehen, nehmen wir erst eine Form, die im Westen auch geübt wird. Das ist die Elektroakupunktur. In dieses Gebiet bin ich durch einen Arzt eingeführt worden. Er hat mir den Vorgang der Elektroakupunktur gezeigt. Der Patient nimmt die Elektrode eines hochempfindlichen Messgerätes in die eine Hand, in die andere Hand ein Mineral oder ein Medikament. Dann entsteht auf dem Messgerät ein Ausschlag und nach dem Ausschlag will dieser Spezialist bestimmen, welches Medikament für die Person zuträglich ist oder nicht. Ich kann auch hier sagen, wenn der betreffende Arzt kein Okkultist ist, habe ich gegen diese Form der Diagnose nichts zu sagen. Auch hier kann ich über den medizinischen Wert nicht streiten, denn die allermeisten Professoren der Medizin lehnen diese Form der Diagnose ab. Ich habe ein zweites Erlebnis mit einem Stuttgarter Arzt. Der kam nur wegen der Akupunktur zu mir. Dieser Stuttgarter Arzt ist gläubig. Und er hat seit Jahren mit einem Kollegen Auseinandersetzungen, der die Elektroakupunktur betreibt. Und dieser Stuttgarter, der mich besuchte, sagte, seiner Meinung nach ist die Elektroakupunktur nicht geeignet, um eine Diagnose zu stellen. Hier werden nur Medikamente und Mineralien durch Experimente ausprobiert. Und er hatte einige Mal die Gelegenheit, diese Art von Diagnosen zu überprüfen und sie seien falsch gewesen. Wenn man die Diagnose nachprüft mit den bekannten medizinischen diagnostischen Hilfsmitteln. Damit habe ich Ihnen zwei Beispiele von zwei Ärzten gegeben. Der eine, der es betreibt und der mir zeigte, wie er es macht. Und der andere sagt, und ich habe es nachgeprüft, und habe eine Reihe von Fällen festgestellt, die einfach nicht stimmen. Was soll ich nun machen? Ich kann Ihnen nicht sagen, ob die Elektroakupunktur richtig ist oder nicht. Das eine weiß ich mit Bestimmtheit. Wenn der Arzt ein Okkultist ist oder ein Spiritist oder hochmedial, dann belastet er damit seine Patienten. Ist das alles nicht, dann kann die Elektroakupunktur ungefährlich sein, aber über den medizinischen Wert kann ich keine Aussage machen. Ich bin kein Hochfrequenztechniker, ich bin kein Professor der Medizin, ich kann nur das sagen, was in meinem Erfahrungsbereich sich ereignet hat. Nun müssen wir aber zur Akupunktur Ostasiens. Da tauchen Probleme auf, die man in einem einzigen Vortrag fast nicht bewältigen kann. Ich habe schon an einem der Abende gesagt, dass ich 8-mal Ostasien bereist habe, und zwar alle Länder, einschließlich natürlich Japan und Korea und Taiwan, was es geben mag. auch Vietnam natürlich. Bin früher im Februar 69 in Vietnam von dem schweren Angriff überrascht worden und ich wusste gar nicht, wie ich aus Vietnam wieder rauskommen sollte. Ich habe in Ostasien alles gesammelt, was nur irgendwie möglich war. Die Akupunktur, eine chinesische Heilmethode, die 5 Jahrtausende schon zurückliegt. Es ist die älteste Heilmethode, die wir auf Erden haben. Der Ursprung der Akupunktur ist die Astrologie. Es gibt im menschlichen Körper nach der Meinung dieser Akupunkteure ein sogenanntes Yin-System und Yang-System. Yin ist der Mond, Yang ist die Sonne. Das Geschlecht Yin und Yang ist verschieden von Sonne und Mond in der deutschen Sprache. Wir sagen der Mond, also männlich, die Sonne, weiblich. Aber Yin ist Femininum und Yang ist Maskulinum. Ist eine interessante Beobachtung, dass in den Ländern, wo die Sonne heiß brennt, da hat die Sonne einen männlichen Artikel und der Mond ist weiblich. Im Norden, wo die Sonne Mangelware ist, wo man sich freut, wenn die Sonne scheint, da ist die Sonne weiblich und der Mond männlich. Haben Sie das schon mal gehört? Das merken Sie bloß, wenn Sie die Tropen bereisen. Die Römer, die in Italien lebten, die sagten Sol, die Sonne, aber Sol ist Maskulinum. Luna, der Mond, aber Luna ist Femininum. Und im Chinesischen ist auch so, Yin und Yang. Also Yin ist das weibliche System, Yang ist das männliche System. Und die Akupunkteure sagen, diese beiden Systeme müssen die Balance haben. Wenn das nicht der Fall ist, wird der Mensch krank. Wenn das Yang-System zu stark ist, dann müssen Sie das Yin-System stärker machen durch Silbernadel. Ist das Yin-System zu stark, dann müssen Sie das Yang-System stärken durch die Goldnadeln. Der menschliche Körper wird eingeteilt in 14 Meridiane. Es gibt verschiedene Systeme, die sprechen von einer höheren Zahl von Meridianen. Und der menschliche Körper hat wiederum bestimmte Kreuzungspunkte zwischen den Systemen. Bei einem System heißt es, der menschliche Körper hat 365 solcher entscheidenden Punkte. In einem anderen System wird von 960 Punkten gesprochen. Die Chinesen benutzen nun diese zentralen Punkte, um da ihre Nadeln einzustechen und dann können sie alle möglichen Operationen ohne Narkose vornehmen. Natürlich habe ich Ärzte gefragt, sowohl Missionsärzte wie ostasiatische Ärzte, wie sie über die Akupunktur denken. Ich sprach mit Dr. Eider, der 30 Jahre Chefarzt in Changsha war, in der Provinz Hunan, in Rhodesia. Er sagte, der astrologische Hintergrund der Akupunktur ist verschwunden. Kein Mensch denkt heute mehr an die Astrologie, wenn er die Akupunktur benutzt. Der gleiche Arzt sagte mir, dass tatsächlich in China gewaltige Heilerfolge durch die Akupunktur erreicht werden. Ich habe auch mit anderen Ärzten gesprochen und hatte auch Gelegenheit, selbst Beobachtungen zu machen. Ich sah selbst zu bei der Akupunktur
Und da sind mir bestimmte Dinge aufgefallen.
Es werden in China Operationen durchgeführt, die sich im Westen mit der Akupunktur nicht nachmachen lassen. Der westliche Mensch ist für die Akupunktur nicht so ansprechbar wie der östliche Mensch. In den USA ist die Akupunktur verboten, obwohl in New York etwa 50 chinesische Ärzte wohnen, die die Akupunktur beherrschen. Sie dürfen sie aber nicht praktizieren. Ob sie es heimlich machen, entzieht sich meiner Kenntnis. Im Westen braucht man bei einer Akupunkturbehandlung zusätzlich eine Narkose, wenn etwa eine Operation durchgeführt wird und gelingen soll. Im Osten ist das nicht erforderlich. Meine eigenen Beobachtungen gehen dahin, wenn die behandelnden Ärzte, die die Akupunktur betreiben, stark medial sind, und das ist im Osten häufig der Fall, wenn dann der Patient ebenfalls medial ist, dann gelingt die Akupunktur ganz ausgezeichnet. Die Frau des Bundespräsidenten Scheel ist ja auch Ärztin. Und sie hat anlässlich einer China-Reise, einer Entbindung durch Kaiserschnitt beigewohnt. Und dieser Kaiserschnitt ist nur durch die Nadel behandelt worden. Also die Anästhesie nicht durch eine Narkose, sondern durch das Nabelstechen. Die Patientin hat absolut keine Schmerzen gefühlt. Nach einer Akupunkturoperation können die Patienten gleich wieder herummarschieren, herumlaufen. Sie brauchen nicht wochenlang liegen. Bei der Operation selbst werden sie mit Fruchtsäften und Obst gespeist. Also ein Vorgang, der bei uns unmöglich wäre. Bei allen Akupunkturoperationen bekommen die Patienten Fruchtsäfte während der Operation und die Chirurgen unterhalten sich mit dem Patienten. Und dabei schneiden sie den Leib auf, machen Magenoperationen, Kaiserschnitt und sogar Veränderungen am Herzen und so weiter. Also meine eigene Beobachtung ist die, was ich eben gesagt habe, ich muss es wiederholen, damit es sich fest verankern. Der östliche Mensch ist hochmedial auf die Ärzte. Und zwar von der Bevölkerung 80-90%. Und darum gelingen diese Akupunkturoperationen. Im Westen ist nur ein kleiner Teil der Bevölkerung medial. Vielleicht nur 3% oder 5%. Und darum haben wir im Westen noch keine so erfolgreichen Akupunkturbehandlungen erlebt wie im Osten. Wenn Sie Geduld haben, ich bin momentan dabei, wieder ein neues Buch zu schreiben. Und da finden Sie auch ein ausführliches Kapitel über die Akupunktur und auch ein Kapitel über die Iris-Diagnose. Wahrscheinlich wird das Buch den Titel tragen, das okkulte Alphabet. Ich muss dieses Gebiet abschließen. Ich habe jetzt nur genannt die Hypnose, ohne es ausführlich zu behandeln. Ich nannte die Iris-Diagnose. Ich nannte die Akupunktur. Es wären viele andere Gebiete noch hochinteressant, zum Beispiel die religiösen Suggestionen in unseren extremen Kreisen. Eine religiöse Suggestion ist keine biblische Heilung. Bei einer religiösen Suggestion ist das Subjekt der Heilung der religiöse Mensch. Bei einer biblischen Heilung ist das Subjekt der Heilung der lebendige Gott.
Das ist ein gewaltiger Unterschied. Religiöse Suggestionen haben keinen Dauereffekt. Da kommen die alten Erkrankungen nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten wieder zurück. Echte biblische Heilungen halten an bis an das Lebensende. Wir müssen also die religiösen Suggestionen von den biblischen Heilungen unterscheiden. Ich möchte keine Namen nennen, aber es gibt heute extreme Kreise, die so sehr viel von Heilungen reden. Und wenn man die Heilungen nachprüft, dann merkt man, dass es gar nicht um biblische Heilungen handelt. Ich bin bei meinem letzten Kanada-Besuch in Quebec, in Sherbrooke, Gast eines gläubigen Arztes gewesen. Übrigens ist ein Arzt Dr. Arthur Hill, er gehört dort zu den offenen Brüdern in Sherbrooke, in Quebec, in Kanada. Ich war Gast seines Hauses und er sagt, er habe seit Jahrzehnten die sogenannten Heilungen von Oral Roberts nachkontrolliert und nicht eine einzige echte Heilung gefunden. Nun werden manche mich fragen, ja, wer ist denn Oral Roberts? In Amerika wird diese Frage nicht gestellt, denn jeder Amerikaner kennt ihn. Oral Roberts ist in den USA genauso gut bekannt wie Billy Graham. Oral Roberts ist ein Mann, ein Exponent einer extremen Bewegung, die vorwiegend vom Zungenreden, von Prophetien, Visionen und Heilungen spricht. Es war also ein vernichtendes Urteil, dass dieser gläubige Arzt sagt, seit Jahrzehnten habe ich diese sogenannten Heilungen überprüft und es war nicht eine echte Heilung dabei, es waren nur suggestive Heilungsimpulse, eine Besserung für ein paar Tage oder eine Besserung für 3-4 Wochen und dann war das alte Leiden wieder da. Ihr Freunde, Sie müssen es mir erlauben, dass ich das Kapitel 2 abschließe, obwohl ich kaum angefangen habe. Aber vielleicht haben Sie eine Ahnung bekommen, was alles auf dem Markt der Heilung zu sehen und zu beobachten ist. Wir sind beim Kapitel 3. Das ist die echte biblische Glaubensheilung. Ich bin ja von Herzen dankbar, dass ich auch die Chance habe, darüber zu sprechen. Es gibt Menschen, die glauben, dass im ersten Jahrhundert alle Heilungen und alle Wunder ihr Ende gefunden haben. Diese Meinung teile ich nicht, denn sie ist falsch. Ich hatte die Gelegenheit durch Gottes Fügung und Barmherzigkeit, dass ich die großen Erweckungsgebiete der Erde besuchen durfte. Wenn mit dem ersten Jahrhundert alle Wunder und Heilungen aufgehört hätten, was ist dann mit den Wundern, die in Korea, in Indonesien, in Taiwan und so weiter geschehen sind? Da sind gewaltige Dinge passiert. Ich habe Menschen kennengelernt, die vorher gelähmt waren, die blind waren, die eine Lungentuberkulose hatten und sind geheilt worden durch eine Kraft und Machttat des lebendigen Gottes. Nun, im Allgemeinen haben die Wunder, die man an anderen miterlebt, nicht die gleiche Beweiskraft wie das, was man selber erfahren hat. Aber ich habe seit Jahren Hemmungen, eigene Erlebnisse zu bringen. Ich habe nicht immer die Freiheit, darüber zu sprechen. Denn wenn man als Missionar oder Evangelist geistlich hochmütig wird, dann ist es um unsere Vollmacht geschehen. Wenn ich ein Beispiel bringe, dann blicken Sie bitte auf Jesus, der allein heilen kann. Ich habe keine Heilgabe. Ich bin aber schon oft gebeten worden, mit Kranken zu beten, nach Jakobus 5, Vers 14. Dort heißt es, ist jemand krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Dazu will ich Ihnen jetzt ein Beispiel geben. Es war bei einer Evangelisationsreise in Südafrika. Ich sprach dort in etwa 15 Städten und so Gott will, im Jahr 76 wieder, wenn ich noch am Leben bleibe. Es war in einer Kleinstadt in der Nähe von Pietermaritzburg. Eine Frau kam zu mir in die Seelsorge und sagte, sie habe Krebs im letzten Stadium. Die Ärzte geben ihr keine Hoffnung mehr. Und angesichts des bevorstehenden Abscheidens wolle sie ihr Leben mit Gott in Ordnung bringen. Sie wolle nicht mit unvergebener Sünde in die Ewigkeit gehen. Die Frau legte eine Lebensbeichte ab. Durch ihr schweres Erleben war sie vorbereitet und sie nahm Jesus als ihren Herrn an. Als ich mit ihr betete, stand ich plötzlich unter dem Eindruck, der Herr wolle mehr an ihr tun, als nur die Sünde vergeben. Und ich fragte sie, kennen Sie Jakobus 5,14? Nein. Dann las ich es ihr vor. Ich fragte wieder, erlauben Sie es, dass ich noch einen gläubigen Bruder hinzunehme und dass wir mit Ihnen nach dieser Bibelstelle beten? Sagte ja, aber sie sei auch bereit, jetzt in den Tod zu gehen, da sie ja Vergebung durch Jesus empfangen habe. Ich ging raus und rief einen gläubigen Bruder. Es war Pastor Engelbrecht. Seine Biografie liegt übrigens draußen auf dem Tisch, von der Herde weg, ein grünes Taschenbuch. Das stammt von Pastor Engelbrecht. Den rief ich herein, denn es heißt in Jakobus 5, ist jemand krank, der rufe zu sich die Ältesten, Mehrzahl. Wir beteten mit der Frau nach dieser Bibelstelle, Jakobus 5,14. Ich hatte dann abzureisen, verlor diese Frau aus den Augen. 18 Monate später schrieb mir Pastor Engelbrecht, erinnerst du dich an jene Frau, mit der wir gebetet haben, die Krebs hatte? Ja. Sie ist nicht gestorben, der Herr hat sie geheilt. Diese Heilung ist ein Geschenk Gottes. Ich wiederhole, ich habe keine Gabe der Heilung. Es hat gar keinen Sinn, dass Sie mich in einen Krankenbett rufen. Ich kann mit einem Kranken beten, ich habe aber keine Gabe der Heilung. Es hängt ab vom Willen, vom Plan Gottes, ob er einen Menschen heilen will oder nicht. Und wenn wir nicht geheilt werden, können wir auch in der Krankheit den Herrn Jesus verherrlichen. Viele Gläubigen werden nicht geheilt und geben dennoch Jesus die Ehre. Ich habe in diesen Tagen von dem Städtchen Panambi in Brasilien erzählt. Mir fällt jetzt von Panambi ein Beispiel ein. Ich habe ja in Panambi dreimal evangelisiert im Zeitraum von 12 Jahren. Es war bei der zweiten Evangelisation, da kam eine kranke Frau zu mir in die Seelsorge. Sie beichtete, lieferte ihr Leben Jesus aus. Ich machte es genauso wie in Südafrika. Ich rief einen gläubigen Bruder und der mir der Nächste war, das war der Pfarrer Karl Gustav Braun von Panambi, sein gläubiger Mann, kein Modernist. Wir beteten mit dieser Frau, ich kann den Namen sagen, ist in diesem Fall kein Geheimnis, eine Frau Bender, deutscher Abstammung, aber in Brasilien geboren. Wir beide beteten mit dieser Frau, ich habe dann Brasilien wieder verlassen. 8 Jahre später kam ich zum dritten Mal nach Panambi. Die Frau kommt auf mich zu, mit strahlendem Gesicht. Sie fragte mich, kennen Sie mich? Ich sage nein. Ich sehe jede Woche hunderte von neuen Gesichtern. Völlig unmöglich, mir Menschengesichter so einzuprägen, dass ich sie nach 8 Jahren wiedererkenne. Da müsste schon etwas ganz Besonderes passieren. Und dann sagte die Frau, ich war vor 8 Jahren bei Ihnen zur Seelsorge. Ich erwiderte, auch das weiß ich nicht mehr. Ja, Sie haben zusammen mit Pfarrer Braun mit mir gebetet, ich war schwer krank und ich bin seither gesund. Dem Herrn die Ehre, er hat's getan. Ich muss zum dritten oder vierten Mal sagen, ich habe nicht die Gabe der Heilung. Aber eines hat mir der Herr Jesus geschenkt, ein kindliches Vertrauen in seine Verheißungen. Wir haben die Verheißungen Gottes. Auch wenn wir keine speziellen Gaben des Heiligen Geistes haben, wir haben die Bibel. Wir haben die Verheißungen und wir dürfen sie in Anspruch nehmen. Das Bibelwort, Nahum 1,7, der Herr ist gütig, heißt in der Septuaginta, Theos Chrestos. Schrao, das griechische Verbum, Schrao und Schrao mein, heißt gebrauchen. Theos Chrestos, der Herr ist gütig, lässt sich aus dem Grundtext übersetzen, Gott lässt sich gebrauchen. Das gehört zu der Gewalt, zu der Majestät Gottes, zu seiner Vaterliebe, dass wir elenden Menschen ihn gebrauchen dürfen. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Gott lässt sich gebrauchen. Es war für mich eine Entdeckung, als ich dieses Bibelwort im Grundtext las. Denn da liegt eine große Verheißung drin. Gott lässt sich von dir und mir gebrauchen. Sie dürfen alles vergessen, was ich heute Abend gesagt habe. Aber nehmen Sie doch dieses kleine Wort mit ein. Theos Chrestos. Gott lässt sich von uns gebrauchen. Der Herr ist gütig, eine Feste in der Zeit der Not. Haben Sie doch den Mut, all Ihren Jammer, Ihre unvergebene Schuld, all Ihre ungelösten Probleme dem Herrn Jesus zu Füßen zu werfen. Er lässt sich von uns gebrauchen. Und noch ein anderes Bibelwort ist mir wichtig geworden. Wenn manchmal Gottes Wort mein Herz berührt, dann lese ich dieses Bibelwort im Grundtext nach. Und da erschließt sich meistens im Grundtext noch eine ganz andere Schau. Matthäus 11, 28 steht ein Bibelwort, das Sie alle schon einmal gehört oder gelernt haben. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das ist Luther-Übersetzung. Das Wort mühselig, das hat mich ein bisschen gestört. Denn wir Menschen des 20. Jahrhunderts, wir stellen uns unter diesem Wort mühselig nichts mehr vor. Das ist ein Sprachgebrauch, der vor 400 Jahren verstanden worden ist. Ich habe deshalb einfach mein griechisches Testament aufgeschlagen, habe nachgesehen, was da im Griechischen steht. Da heißt es, Deutipros me. Kopiontes, kai pefortis menoi. Hört zu mir alle, die ihr euch abquält und die ihr belastet seid.
als ein tolles Wort. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Schwer zu verstehen im modernen Sprachgebrauch. Aber her zu mir, die ihr euch abquält und die ihr belastet seid. Das kapiere ich. Probieren Sie doch diese beiden Bibelworte aus. Nahum 1,7. Dios Christos. Unser Gott lässt sich gebrauchen. Und Matthäus 11,28. Deutsche Prosmenkopiontes. Her zu mir alle, die ihr Lastenträger seid. Also der große Appell. Alle Lastenträger her zu Jesus. Das steht in diesem Wort. Schönster Herr, dass wir diesem Aufruf Folge leisten. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für deine große Einladung, dass wir Lastenträger zu dir kommen dürfen. Du Sohn Gottes, ermögliche es uns allen durch deine Gnade. Du weißt, wir sind so schwerfällig, wir sind so ungeschickt und unentschlossen. Hilf uns, dass wir zu dir kommen, unsere Lasten bei dir abladen und dich als unseren Herrn und Heiland in Anspruch nehmen. Amen.